Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Lukas Bärfuß hat das Wachhalten der Erinnerungen gerade in seiner Rede angemahnt. Und wir schließen gleich mit unserem ersten Thema daran an, mit einem Blick auf die Konferenz Lessons and Legacy. Unter diesem Titel Lessons and Legacy, Lehre und Vermächtnis, treffen sich Historiker und Holocaustforscher seit 1989 alle zwei Jahre, um sich auszutauschen über Forschungsergebnisse zum Thema Holocaust und über die Möglichkeiten der pädagogischen Vermittlung zu diskutieren. Nach 30 Jahren findet diese Konferenz zum ersten Mal nicht in den USA statt, sondern dort, wo der systematische Mord an den Juden begann, in Europa. Und in einer Stadt, die als Hauptstadt der Bewegung sehr unrühmlich in die Geschichte eingegangen ist und in der der Nationalsozialismus deutliche Spuren hinterlassen hat. Verantwortlich für die Ausrichtung der Konferenz ist unter anderem das Zentrum für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte München. Und mit dessen Leiter, Professor Frank Bajor, hatte ich Gelegenheit zu sprechen und wollte zuerst wissen, weshalb diese Konferenz erst jetzt zum ersten Mal in Deutschland stattfindet.
Also das hat, glaube ich, damit zu tun, dass das Paradigma einer weltweiten Erinnerung an den Holocaust ja ganz stark von den USA ausgegangen ist. Man hat ja auch von der Amerikanisierung in Anführungszeichen des Holocaust gesprochen. Und auch deshalb haben die Konferenzen bislang ausschließlich in den USA stattgefunden. Nun ist es aber so, dass sich in Europa, in den verschiedenen Ländern mittlerweile eine Menge Forschungseinrichtungen, Museen, Gedenkstätten herausgebildet haben, die zum Holocaust forschen, die der pädagogischen Vermittlung des Holocaust gewidmet sind. Und diese Vielfalt hat sich auf den amerikanischen Konferenzen oft nicht richtig abgebildet. Und deswegen ist es eigentlich höchste Zeit, dass wir mit dieser Konferenz nach Europa oder in dem Fall auch nach Deutschland gegangen sind, wobei hier unser Zentrum für Holocauststudien in München am Institut für Zeitgeschichte hier stark federführend ist und ist auch der Grund, warum diese Konferenz jetzt in München stattfindet. Wir wollen also eine Brücke sein in der Forschungsdiskussion in diesem Dreieck Nordamerika, Europa, Israel.
Die Forscher kommen alle zwei Jahre zu dieser Konferenz zusammen. Was sind denn die Themen, an denen derzeit besonders intensiv geforscht wird? Oder wo sind vielleicht noch Lücken in der Geschichte des Holocaust?
Also die Konferenz ist strikt interdisziplinär. Also da kommen auch Theologen und Literaturwissenschaftler und Historikerinnen und Historiker. Alle Disziplinen kommen zusammen. Insofern gibt es kaum ein Thema, das dort keine Rolle spielt. Aber natürlich finden wir neben Schwerpunkten der Forschung in den letzten Jahrzehnten haben wir immer auch Probleme, was bestimmte Forschungsansätze betrifft. Ich will mal ein Beispiel nennen. Auf der einen Seite ist die Holocaust-Forschung ganz unzweifelhaft ein internationales Forschungsfeld. Auf der anderen Seite dominieren aber bei den einzelnen Forschungsarbeiten immer noch eher nationale Perspektiven, oft auch regionale oder lokale Perspektiven. Der Holocaust ist aber ein transnationales Phänomen gewesen, das natürlich vom nationalsozialistischen Deutschland ausging, aber eben von den Deutschen nicht allein exekutiert wurde. Und diese transnationalen Verbindungen und Bezüge, da könnte sozusagen immer noch mehr Forschung eigentlich geleistet werden. Da gibt es auch noch Forschungslücken. Beispielsweise, wie ist eigentlich die antijüdische Politik der Nationalsozialisten in den verschiedenen europäischen Ländern aufgefasst worden? Welche Reaktion hat es in der Öffentlichkeit, in den Medien gegeben, in der politischen Klasse der jeweiligen Länder? Da haben wir natürlich an der einen oder anderen Stelle Forschungsarbeit, die in der Vergangenheit geleistet wurde, aber da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen, in diesem zum Beispiel transnationalen Feld.
Also das heißt, die Forscher müssten sich heutzutage mehr vernetzen?
Die Forscher müssen sich vernetzen. Sie sind gerade bei so einem Thema wie dem Holocaust alleine schon deswegen dazu gezwungen, weil die Quellen des Holocaust in rund 24 verschiedenen Sprachen abgefasst sind, die kein Mensch alle sprechen und beherrschen kann. Wie die Politik der Nationalsozialisten in Bulgarien aufgenommen wurde, ja, wer kann Bulgarisch lesen und schreiben? Das kann man eigentlich nur im internationalen Forschungsverbund. Und auch deswegen sind solche Konferenzen so wichtig.
Ein wichtiges Thema auf der Konferenz ist immer auch die Vermittlungsarbeit. Ist das vielleicht gerade heutzutage ein Kernthema in einer Zeit, in der Führungen in KZ-Gedenkstätten immer häufiger gestört werden, in der Politiker der AfD etwa die Erinnerungskultur auf den Prüfstand stellen wollen? Was sind da die Erkenntnisse aus Ihrer Forschung?
Also das ist natürlich insbesondere für Europa ein wichtiges Thema, weil wir hier im Gegensatz zu den USA ja viele authentische Orte der ehemaligen NS-Herrschaft und des Holocaust haben, Orte, an denen Erinnerungsstätten, Dokumentationsorte eingerichtet worden sind, die sich dieser pädagogischen Vermittlung widmen. Und deswegen ist das bei uns jetzt hier auf der Konferenz ein besonderes Thema. Und verschiedene Aspekte spielen da bei uns auf der Konferenz eine Rolle. Ich will mal ein Beispiel geben. Was bedeutet eigentlich Vermittlung des Holocaust in einer Gesellschaft, die zunehmend durch Migranten geprägt ist, die Erfahrungen mitbringen, die teilweise von der Mehrheitsbevölkerung deutlich abweichen? Kann man deren Erfahrungen, beispielsweise Fluchterfahrungen, in eine Darstellung des Holocaust integrieren, in die pädagogische Vermittlung? Und wie kann man auch Migranten, die hier dauerhaft leben wollen, vermitteln, dass das ein Thema ist, das in der deutschen Geschichte eine besondere Rolle spielt und damit auch für die Gegenwart dieses Landes von besonderem Interesse ist? Also all diese Fragen werden diskutiert.
Bei der Konferenz Lessons and Legacy am Institut für Holocaust-Studien in München. Das war der Leiter des Zentrums, Professor Frank Bajor. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges verbanden sich und zumindest in der DDR staatlich verordnet mit dem Aufbau des Landes auch der Aufbau einer anderen, einer neuen, einer besseren Gesellschaft. Soweit die Theorie. Die Praxis hielt leider oft genug wenig Menschenfreundliches bereit, denn die Verhältnisse, die waren nicht so. Das musste auch eine junge Dichterin erkennen, Brigitte Reimann, die ihre frühen Erlebnisse in Hoyerswerda im Kombinat Schwarze Pumpe in ihrem großen letzten Werk, dem Roman Franziska Linkerhand, verarbeitete. Die Geschichte einer jungen Frau, einer Architektin mit hochfliegenden Träumen, die vom Sozialismus ebenso enttäuscht wird wie von der Liebe. Ein zutiefst anrührendes Buch. Am Deutschen Theater in Berlin hatte die Geschichte von Franziska Linkerhand in einer Bühnenfassung Premiere. Eberhard Spreng berichtet.
Eine gewaltige Papierrolle hängt über der Bühne. Kathleen Morgeneyer ergreift ein Ende, zieht es bis an die Vorderbühne und streicht das Papier glatt. Ein gewaltiges, unbeschriebenes Blatt wird so zur Spielfläche für die Biografie einer jungen Architektin in einer jungen DDR. Raum für den individuellen und den gesellschaftlichen Lebensentwurf. Dann hockt sich die titelgebende Protagonistin an die Vorderbühne, während ihr Gesicht als großes schwarz-weiß Videobild aufflammt für den einleitenden Monolog, der sich, wie im Roman, an den geliebten Ben richtet.
Ach Ben, Ben, wo bist du vor einem Jahr gewesen, wo vor 3 Jahren?
Franziskas Erzählung beginnt mit dem Jahr 1945, dem Ende der Nazi-Herrschaft und der krisenhaften Neuorientierung ihres Elternhauses, einer bürgerlichen Verlegerfamilie. Einige Möbel werden auf die Bühne gebracht, einige Szenen skizziert. Großmutter, Mutter, Vater bleiben Karikaturen. Nur Bruder Wilhelm, immerfort genervt, gehetzt, lässt sich als Kontur einer Figur erahnen. 1960 verlässt der Vater der jungen, talentierten Architektin die DDR und macht rüber in den Westen.
Ich kann eine gewisse Sympathie mit den Ideen dieses Staates nicht verhehlen, mit dem großen Gedanken der befreiten Menschheit. Aber es ist eine Art, Gedanken zu entwerfen und eine andere, sie in die Tat umzusetzen.
Helmut Mooshammer als Vater spricht hier den Konflikt zwischen dem großen humanistischen Entwurf und seiner jämmerlichen Verwirklichung an, der Franziska Linkerhand in dieser langen 4-stündigen Aufführung begleiten wird. Zunächst sieht sie nach dem Ende des Studiums im Büro des Star-Architekten Reger die Illusion bestätigt, der genialische Einzelkünstler könne sich innerhalb der Vorgaben des sozialistischen Bauens verwirklichen. Dann aber will sie in den Städtebau, wo in Windeseile mit industrialisierten Verfahren Plattensiedlungen hochgezogen werden. Nun blickt eine Kamera von oben auf ein Großraumbüro. Ihre Bilder erscheinen wie Grundrisse auf dem weißen Papier. Franziskas Chef ist nun ein Technokrat, mit dem die junge, unterforderte Architektin immer wieder in Konflikt gerät.
Der neue Auftraggeber ist das Kollektiv, das Volk. Die Zeit für Einzelgänger ist vorbei. Ob Sie das nun wahrhaben wollen oder nicht?
Wir reden immer über verschiedene Dinge, immer! Jedes Haus sollte signiert sein, wie ein Bild.
Das Bauwesen ist heute ein Industriezweig, wie jeder andere. Und damit haben Sie fertig zu werden, wie das ist Ihre Sache.
Peter-René Lüdecke spielt den verantwortlichen Projektleiter Schaaf-Häutlin, eine der maßgeblichen Figuren, an denen sich die junge idealistische Frau abarbeitet. Daniela Löffner hat die Schlüsselszenen des Romans auf die Bühne gebracht, kann aber die atmosphärische Dichte und multiperspektivische Komplexität dieses literarischen Gesellschaftsporträts im Theater nicht reproduzieren. Nur gelegentlich tauchen einzelne Figuren aus einer einförmigen Chronik auf. Die frustrierte und oft alkoholisierte Sekretärin Gertrud, die Maren Eggert überzeugend interpretiert, oder das Stalinismusopfer Wolfgang Trojanowitsch, den Felix Göser als etwas zu souveränen Durchblicker spielt. Je länger der milde dahinplätschernde Abend dauert, desto mehr bedrängen den Zuschauer einige Fragen. Warum sieht die Geschichte um die ehrgeizige Architektin so aus, als spiele sie im Westen? Lag es daran, dass in Regie und Dramaturgie zwei junge Wessis DDR-Geschichte erzählen sollen? Und war nicht Hoyerswerda Brigitte Reimanns Wohnort für einige Jahre und Ausgangspunkt für ihre Reflexion über den DDR-Städtebau, eine Architektur, die einsam macht und aggressiv? Und ist das, was ihre Franziska Linkehand da in den 1960er Jahren zunächst widerwillig mitbaut, nicht genau diese steinerne Zerstörung von Gesellschaftlichkeit, die letztlich 1991 die ersten rassistischen Übergriffe nach der Maueröffnung vorbereitet, eben in Hoyerswerda? Und die eine der Erklärungen dafür ist, dass die AfD in Hoyerswerda bei allen Gelegenheiten von der Kommunal- bis zur Europawahl den Sieg davonträgt. Warum ist all das wie ausgesperrt aus dem Kunstraum Theater? Warum wird hier Reimanns Roman nicht weitergedacht in die Gegenwart? So passt dieser zentrale Programmbeitrag zur DT-Reihe 30 Jahre Mauerfall so gar nicht zu dem Motto »Die Geschichte hat uns wieder«. Und das ist für die Bewältigung der deutsch-deutschen Gegenwart ziemlich problematisch.
Meint Eberhard Spreng über den Abend nach Brigitte Reimanns Franziska Linkehand am Deutschen Theater Berlin. Wir bleiben in der Berliner Innenstadt. Nicht weit vom DT lagern die Autographen von Beethovens 5. und 9. Sinfonie, von Mozarts Zauberflöte, überhaupt die größte Sammlung von Mozart-Autographen und Bach-Handschriften. Dazu über 10 Millionen Bücher, noch mehr Bilder, und das alles lagert in der Staatsbibliothek zu Berlin. Diese uralten Schätze sind zum Teil besser erhalten als die prächtige Hülle. Es war das alte Gebäude unter den Linden, dessen Sanierung ungefähr 15 Jahre gedauert hat. Immerhin, man ist jetzt fertig geworden. Und bevor das Gebäude morgen general überholt wieder an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben wird, konnte sich unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht ein Bild machen von der neuen und alten Kolossalarchitektur.
Die Staatsbibliothek füllt einen ganzen Häuserblock. Er misst 170 mal 107 Meter. In Geschossen übereinander gestapelt ergibt das 107.000 Quadratmeter Grundfläche. Das ist mehr als das Stadtschloss oder Humboldt-Forum bietet. Von außen ein klassizistischer Koloss, ein Bibliotheksbau der Superlative, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz tönt, zu Recht. Die alte Staatsbibliothek, erbaut vom kaiserlichen Hofbaumeister Ernst von Ihne, liegt zwischen Friedrichstraße und Museumsinsel, schräg gegenüber der Staatsoper. 74 Jahre lang war der Bau Ruine, Rudiment, Baustelle. Jetzt ist die Generalsanierung abgeschlossen. 470 Millionen hat sie gekostet. Feierlich lässt Petra Wesseler, Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, die Presse in den Büchertempel.
Wir werden also von diesem Haupteingang aus bis in den Lesesaal emporsteigen können. Und das ist ja das Herzstück des Hauses. Insofern ist das jetzt ein ganz, ganz wichtiger Schlussstein für uns, den wir Ihnen am Montag übergeben können.
Bevor der Nutzer der Bibliothek im Lesesaal Platz nehmen kann, betritt er nun eine fast 100 Meter lange zentrale Erschließungsachse, eine Abfolge von Monumentalräumen. Erst das Entree, die Lindenhalle, dann ein Brunnenhof, die Haupttreppenhalle und das Vestibül, ein 19 Meter hohes Foyer. Wer hier lesen will, muss diese wilhelminische Machtdemonstration durchschritten haben. Gero Dimter, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erläutert den Kontext.
Die Staatsbibliothek unter den Linden hat sich da eingruppiert in die Reihe der anderen Hauptstädte, Paris, London, Washington. Und in diesen Dimensionen hat man damals gedacht. Das wird jetzt wieder spürbar, erlebbar durch dieses Haus unter den Linden.
Die Staatsbibliothek unter den Linden war das letzte Gebäude, das Kaiser Wilhelm II. 1914 vor Beginn des Weltkriegs eröffnete. Beim Wiederaufbau entschied sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz für die Wiederherstellung der alten Pracht, für einen Entwurf des Architekten Hans-Günther Merz, wie Petra Wesseler vom Bundesamt für Bauwesen erläutert.
Ich glaube, das Besondere hier ist, dass man sich darauf verständigt hat, die Kubatur und die Inszenierung der Raumfolgen, die wir hier vorhin ja auch durchschreiten konnten mit der Eingangssituation über die große Treppe bis hin zum Lesesaal, diese Inszenierung mit den innenräumlichen Raumfolgen wiederherzustellen.
Im zentralen Lesesaal allerdings fehlen Säulen, Kuppeln und Kapitelle. Rechte Winkel, orangefarbener Teppich und helles Holz schaffen eine offene Atmosphäre. Der Architekt und Planungsprojektleiter Jens André hat dazu beigetragen.
Wir sind im allgemeinen Lesesaal, funktionaler Mittelpunkt des Hauses und jetzt auch wieder Höhepunkt und Endpunkt des inszenierten Weges des Lesers vom Eingang bis hin zu seinem Buch, bis zum Ort seines Begehrens, kann man sagen.
So wechseln sich historische Rekonstruktion und Moderne im Inneren der Staatsbibliothek ab. Die Treppenhäuser blieben wilhelminisch. Musiklesesaal und Handschriftenlesesaal erscheinen durch Regale, Tische und helle Teppiche als Zeugen des 21. Jahrhunderts. Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf erinnert beim Rundgang durch den erneuerten Bau an die besonderen Schätze.
Eine der weltweit führenden Sammlungen an Musik, Literatur, Musikautographen befindet sich in der Staatsbibliothek. Wir bewahren deutlich mehr als 80% aller Handschriften von Johann Sebastian Bach.
Auch wenn die Generalsanierung abgeschlossen ist, müssen sich die Nutzer noch etwas gedulden. Erst im Mai werden alle Bücher an Ort und Stelle sein. Der Bau von Hans Scharoun an der Potsdamer Straße im Westen Berlins bleibt unverändert erhalten. In 5 Jahren soll auch er generalsaniert werden.
Die Staatsbibliothek in ihrer Gesamtgröße mit ungefähr 12 Millionen Bänden hat eine derartige Größe, die sozusagen nur dann aufgefangen wird und angemessen sichtbar gemacht wird, wenn beide Gebäude erhalten bleiben.
Am 16. November kann das Gebäude unter den Linden zum ersten Mal nach der Renovierung wieder betreten werden, an einem Tag der offenen Tür. Und auch das Goethe-Institut in Boston wurde gerade saniert und Bundespräsident Steinmeier hat es bei seiner USA-Reise eröffnet. Und dazu ein weißes Haus besichtigt, nicht das Weiße Haus in Washington, sondern das mit etwas mehr architektonischem Understatement gebaute Wohnhaus von Walter Gropius in Boston. Die Reise war der Abschluss des Deutschlandjahres in den USA unter dem Motto »Wunderbar together«. Und dieses Motto gilt natürlich auch oder gerade für musikalische Festivitäten.
Was für ein Konzert. 2 der besten Orchester der Welt zusammen auf einer Bühne. Das Boston Symphony Orchestra und das Gewandhausorchester Leipzig. 130 Musiker, jeder Quadratzentimeter für die Kunst. Das Praktische dabei, die beiden Orchester haben denselben Chefdirigenten, Andres Nelsons. Doch bevor das Konzert beginnt, tritt der Bundespräsident auf die Bühne. Womöglich sind die transatlantischen Beziehungen nicht so harmonisch, wie es diese beiden Orchester sind, eröffnet er den Abend.
Politics across the Atlantic may not be as harmonious as these two exceptional orchestras.
Und wo bekommt er noch frenetischen Applaus, wenn er vom 30. Jubiläum des Mauerfalls spricht? Einfach so, einfach wegen des historischen Fakts. Hier freuen sich hunderte Besucher über die Freiheit der Deutschen.
Ladies and gentlemen, these days we celebrate the fall of the Berlin Wall 30 years ago. German Unification.
Und noch eine Botschaft, die er aussendet während dieser Reise. Sie heißt Dankbarkeit.
We have not forgotten. I'm here to say thank you, America.
Ein kraftvoller Richard Strauss, also Musik von einem, der sich dem Nazi-Regime nicht verweigert hat, kontrastiert mit einer Komposition vom Emigranten Arnold Schönberg. Diese Reise von Steinmeier hebt die Kultur auf eine politische Ebene. Was nicht schwierig ist, weil sie selbst von den politischen Umbrüchen des letzten Jahrhunderts geprägt war. Walter Gropius etwa, der Bauhausgründer, der hier eine neue Heimat fand. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender nehmen sich Zeit, um das Wohnhaus von Gropius zu besichtigen und sich von der Enkelin persönlich führen zu lassen.
Dear Mr. President, Mrs. Büdenbender, it is my great pleasure and privilege to be here with you today.
Erika Pfammerter zitiert ihren Großvater.
Der Geist ist wie ein Fallschirm. Er kann nur funktionieren, wenn er offen ist.
Später befragt, wie sie vor dem Hintergrund ihrer berühmten deutschen Großeltern das derzeitige Verhältnis sieht, vertraut auch sie der Politik nicht. Es wäre doch viel schöner, auf andere Verbindungen zu bauen, kultureller Art, Dinge, die bleiben, im Gegensatz zur Politik, die im ständigen Wandel begriffen sei.
It would be lovely if we could rely on other connections and merely political ones, which are constantly changing and often don't represent a genuine picture of one country or one culture.
Ähnliches hört man dann auch später bei der Wiedereröffnung des Goethe-Instituts, des ältesten in den USA. Die Sanierungsarbeiten waren aufwendig. Das prächtige Stadthaus im Altstadtviertel Beacon Hill steht auf hunderten Pfählen. Doch jetzt ist es wieder stolzes Symbol einer auswärtigen Kulturpolitik in politisch so schwierigen Zeiten. Daniel Bowles, der Besetzer von Eugen Ruge und Christian Kracht, hat wieder seinen kulturellen Anlaufpunkt.
Das, was man im Ausland hört, da geht es hauptprinzipiell um Trump, um alles auf der Regierungsebene. Aber unser Volk ist bunt und vielschichtig und divers. Und ja, mehr als 50% der Bevölkerung oder der Wählerschaft hat nicht für Trump gestimmt.
Daniel Bowles ist einer der wenigen an diesem Eröffnungsabend im Goethe-Institut in Boston, der den Namen Trump überhaupt in den Mund nimmt. Frank-Walter Steinmeier selbst tat es bei seinen öffentlichen Auftritten kein einziges Mal. Der US-Präsident als jemand, dessen Namen man nicht nennt. Als könne man ihn damit wegbeschwören. Zumal die Frage im Raum steht, ob sich nicht schon etwas dauerhaft verändert hat im transatlantischen Verhältnis.
Ja, wir müssen uns darum bemühen, dass alles repariert wird nach ihm, in der Phase nach ihm. Aber gut, es hat sich sehr viel geändert, aber nichts, was nicht rückgängig gemacht werden könnte.
Bundespräsident Steinmeier traf bei Diskussionsrunden immer wieder auf die akademische Ostküstenelite und vermied den offenen Streit mit Trump-freundlichen Stimmen. Mit denen muss er sich als reiner Repräsentant ohne exekutive Verantwortlichkeiten nicht arrangieren, was er früher als Außenminister hätte tun müssen. Umso mehr konnte er hier auf die Kraft der Kultur setzen. Und zwar nicht als Beiwerk, nicht als nice to have, sondern als eine gesellschaftliche Größe, deren politische Kraft gern unterschätzt wird.
Meint Wladimir Balzer, er hat Bundespräsident Steinmeier auf seiner Kulturreise durch die USA begleitet. Komiker und Satiriker machen sich nicht mehr nur über Politik lustig. Sie haben die Seiten gewechselt und machen längst selbst Politik. Die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die Partei in Deutschland und in der Ukraine ist ein Kabarettist jetzt sogar Präsident. Und jetzt ist auch Polen nachgezogen und mit Claudia Rachira ist sogar eine Satirikerin neu im Parlament. Ihr erklärtes Ziel, Humor und Selbstkritik ins Parlament bringen. Und das wiederum bringt ihr jede Menge Kritik ein, weiß Florian Kellermann.
Claudia Rachira tritt mit einer Handpuppe auf, hergestellt aus Pappmaché und Tapetenkleister. Eine professionelle Handarbeit. Sie kann Augen und Mund bewegen und ist der mächtigste Mann in Polen, wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie stellt Jarosław Kaczyński dar, den Vorsitzenden der Regierungspartei PiS. Es war der Herzenswunsch der Polen, dass diese Puppe entsteht. Schließlich habe ich sie über Crowdfunding im Internet finanziert. Selber hätte ich dafür nicht genug Geld gehabt. Mit dem kleinen Jarosław geht die gelernte Schauspielerin auf Reisen, tritt auf der Bühne und in ihrem YouTube-Kanal auf. Mal ist die Puppe der typische Konservative. In der Stadt Torun bringt sie dem nationalkatholischen Sender Radio Maria Geld mit. Dann wieder entspricht der kleine Jarosław so gar nicht dem Stereotyp. Etwa wenn er in Amsterdam Haschisch raucht oder in Berlin höflich einen Flüchtling grüßt. Die 31-Jährige hat vor 4 Jahren mit ihrer politischen Satire begonnen. Die PiS hatte die absolute Mehrheit der Stimmen im Parlament erobert und schickte sich an, das Justizsystem umzubauen. Sie verschaffte der Regierung Einfluss auf die Gerichte. Jarosław Kaczyński zog dabei im Hintergrund die Fäden. Vor allem er ist verantwortlich für das, was in Polen passiert. Dieses zynische Spiel der Regierungspartei PiS. Ihr geht es nur um die Macht im Sinne Machiavellis. Deshalb erfindet sie Verschwörungstheorien. Sie hetzt die Menschen gegeneinander auf und flößt ihnen Angst ein. Angst vor Flüchtlingen zum Beispiel. Claudia Rachira ging vor kurzem so weit, dass sie auch einen Film vor dem Wohnhaus von Jarosław Kaczyński drehte. Durch jeden Stein, durch jedes Loch pulsiere hier das Polentum, höhnte sie mit einem breiten Grinsen. Solche Aktionen brachten Claudia Jachira auch Kritik aus der Opposition ein. Sie solle ihre Kandidatur für den Sejm zurückziehen, meinten selbst politische Weggefährten. Die Befürchtung, Claudia Jachira nutze der PiS, deren Politiker sie immer wieder hernahmen, um die Opposition zu diskreditieren, so der Europaabgeordnete Ryszard Czarnecki gegenüber einem PiS-nahen Internetportal. Sie wird im Sejm ja keine sachbezogene Arbeit machen. Sie ist dazu da, um laut zu kläffen und unter die Gürtellinie zu schlagen. Mit solchem Verhalten ist sie bekannt geworden. Die Aufmerksamkeit hat der Schauspielerin genutzt. Die Breslauerin trat als unabhängige Kandidatin auf der Liste der Bürgerkoalition an. Diese wurde vor allem von der rechtsliberalen Bürgerplattform gebildet, der Partei des noch amtierenden EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Jachira war die 13. auf der Liste im Wahlkreis Warschau. Doch weil so viele Wähler persönlich für sie stimmten, sprang sie auf Platz 8 vor und bekam das Mandat. Ihre künftige Aufgabe als Oppositionsabgeordnete nehme sie todernst, sagt die Satirikerin. Aus Liebe zum Vaterland müssen wir auch über das reden, was nicht in Ordnung ist, auch wenn es schwerfällt. Ich mag diesen demonstrativen Patriotismus nicht, diese Heuchelei. Wenn die polnische Geschichte glorifiziert wird, wie das unsere Rechten tun. Echter Patriotismus bedeutet, über unsere Mängel zu sprechen. Claudia Jachira ist in vielem das Gegenteil des konservativen polnischen Frauenbilds. Sie wolle keine Kinder, erklärte sie. Und sie ist offiziell aus der katholischen Kirche ausgetreten. Auch in sozialen Fragen vertritt Claudia Jachira eine Minderheitsmeinung. Sie ist gegen das neue Kindergeld, das die PiS eingeführt hat, und überhaupt gegen soziale Umverteilung. Damit widerspricht sie auch dem Wahlprogramm der Bürgerkoalition. Ob sie die Satire auch in den Sejm bringen wird? Nur so viel verrät Claudia Jachira augenzwinkernd. Sie wolle für Harmonie sorgen.
Ein Porträt war das von Florian Kellermann. Und jetzt die Kulturmeldungen vom Tage mit Doris Szefanoske.
Ja, ein Film aus Litauen hat beim Festival Doc Leipzig diesmal die Goldene Taube gewonnen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde für Exemplary Behavior vergeben. Im Film von Audrius Mickiewicz und Nerius Milerius geht es um Schuld und Sühne am Beispiel von zwei Straftätern, die zu lebenslanger Haft verurteilt sind. Im deutschen Wettbewerb ist der Film Zustand und Gelände von Ute Adamczewski mit einer Goldenen Taube ausgezeichnet worden. Das ist ein Film über Schauplätze der NS-Verfolgung in Sachsen, und zwar Schauplätze, denen man das heute nicht mehr ansieht. Und noch ein Preis. Der Schriftsteller Norbert Scheuer ist nämlich heute in Braunschweig mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis ausgezeichnet worden. Er erhielt die mit 30.000 Euro dotierte Ehrung für sein Buch Winterbienen. Der Preis wird gemeinsam von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftet. In seiner Dankesrede erzählte Scheuer aus seiner Kindheit.
Ich erinnere mich, wie ich als Kind in der Gaststätte meiner Großeltern hinter der Theke auf dem Boden herumkroch, mein Gesicht auf das schmutzige Linoleum drückte, um nur weit genug mit ausgestreckter Hand unter den Aushang langen zu können, um auch den letzten Winkel zu erreißen. Denn alles, was ich dort fand, durfte ich behalten. Weit wichtiger als diese Fundsachen sollten für mich aber die Geschichten werden, die man sich über meinen Kopf erzählte und die ich mir zu Ende erzählen wollte, später zu Ende erzählen musste.
Das war der diesjährige Raabe-Preisträger Norbert Scheuer bei seiner Dankesrede in Braunschweig.
Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber
Mit dieser Rockballade bringt man Peter Maffay in Verbindung oder die Gruppe Karat. Geschrieben hat die Zeilen aber der Leipziger Lyriker Helmut Richter, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Richter hat auch zahlreiche Gedichtbände und Erzählungen verfasst, Reisereportagen und Hörspiele. 1990 wurde er Chef des Leipziger Literaturinstituts, das später in die Uni Leipzig integriert wurde.
Und das war Kultur heute. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.